Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Dr. Biller weiß alles anders. Und normalerweise habe ich ja bei mir zu Gast immer irgendwelche Leute, die was erzählen über Medizin oder Ernährung und die aber irgendwie einen professionellen Hintergrund haben, die das beruflich machen. Und vor längerer Zeit habe ich mir schon überlegt, es wäre doch einfach schön, wir hätten mal eine Patientensicht dabei, weil ja, wir haben ja alle die Krankheiten nicht durchlitten. Wir sitzen hier, reden klug, aber haben selber keine Erfahrung mit der Krankheit. Und ich hatte immer schon mal so im Auge die Freundin meiner Frau, die hat wirklich lange Zeit Rückenprobleme gehabt und hat sich da selber so eingearbeitet, nachdem sie erfolglos viele Orthopäden konsultiert hatte. Und aber die traut sie sich noch nicht vor die Mikros. Ja, und jetzt, wie der Zufall es so will, hat mich dann die Tochter eines Freundes von mir angesprochen. Sie wird auch gerne mal hier im Podcast dabei sein. Und jetzt begrüße ich sie. Wir sitzen nämlich gemeinsam hier. Hallo, Roberta.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Ganz gut.
Ganz gut? Bist ja aufgeregt, ne?
Bisschen.
Das bin ich auch immer noch nach so vielen Folgen. Und das ist gut so. Das macht, sonst bringt man gar nicht die Konzentration auf. Ja, Roberta, du ganz am besten ja, wir beide wollen uns unterhalten, das können wir schon mal verraten, über eine Autoimmunerkrankung, die enorm zunimmt oder vielleicht häufiger erkannt wird. Das weiß man ja immer nicht so genau. Manchmal ist die Krankheit schon lange da, aber jetzt wird sie erst häufiger erkannt. Es geht um Hashimoto, also eine Erkrankung der Schilddrüse. Und wir beide werden ja noch ein bisschen darüber erzählen. Was ich vergessen habe zu sagen, wir sitzen gemütlich hier in meinem Arbeitszimmer. Hoffe, du fühlst dich wohl.
Ja.
Ja. Hast du mal wieder Blick auf den Inhalt meines Kleiderschranks? Den öffne ich ja immer. Die treuen Hörer wissen das, dann ist die Akustik besser.
Und ich kann auch ein bisschen aus dem Fenster gucken nebenbei.
Ja, das ist doch wunderbar. Ja, Roberta, magst du mal ein bisschen dich vorstellen, was erzählen, was du so machst und was du so tust, wie alt du bist und...
Genau, ich bin oder werde dieses Jahr 30 und habe letztes Jahr meinen Master in Konfliktmanagement und angewandte Ethik abgeschlossen und habe seit einem Jahr mache ich jetzt ungefähr viel für mein Ehrenamt. Also ich bin Lokalgruppenleitung von Mit Sicherheit verliebt in Freiburg und das ist ein Aufklärungsprojekt der Medizinstudierenden. Offiziell, aber wir sind mittlerweile auch ganz viele andere Studis und machen Aufklärungsarbeit in Schulen, das mache ich viel.
Ah, jetzt verstehe ich es, Amelie, mit Sicherheit verliebt, ja. Ich dachte eben, was hat dieser Titel damit zu tun?
Genau, wir reden viel über Sex, Liebe und Beziehung mit den Schülis und genau. Und sonst starte ich zum 1.5. eine Teilzeitstelle im Zentrum für sexuelle Gesundheit, Identität und Aufklärung in Karlsruhe, CESIA, im Checkpoint, genau, zu dem Testen von Geschlechtskrankheiten.
Ja, das klingt auch interessant. Ich kann mir vorstellen, da können wir auch nochmal drüber reden.
Ja, gerne.
Wenn du Lust hast. Ja, erzähl doch mal, wie war denn das eigentlich mit deinem Hashimoto? Also was ist da passiert? Wie fing das an? Wie hast du es gemerkt?
Also angefangen hat es gar nicht mit der Hashimoto an sich, sondern 2012, da war ich 17, hatte ich eine akute Bauchspeicheldrüsenentzündung und wahrscheinlich ausgelöst durch das pfeifersche Drüsenfieber, also dem Epstein-Barr-Virus. Und ungefähr 3 Jahre später bin ich immer in der VWL-Vorlesung in meinem Bachelorstudiengang eingeschlafen. Und dann kam irgendwann mein Professor auf mich zu und meinte so, also Frau Schlüter, was machen Sie denn hier? Jedes Mal in der VWL-Vorlesung schlafen Sie ein. So geht das nicht. Ist Ihnen die Vorlesung zu langweilig? Ist mein Inhalt zu langweilig? Was ist da eigentlich los?
Und das scheint ihn ja ziemlich verunsichert zu haben.
Auf jeden Fall. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, ja, dann ist vielleicht ganz gut, wenn ich mal das abchecken lasse, warum ich mal einschlafe. Und dann hat man eben ein Blutbild gemacht und festgestellt, dass ich sowohl auf die Antikörper reagiert habe, was ein Zeichen für die Hashimoto ist, als auch mein TSH-Wert, der TS4, bis hin zu, die Hormone einfach zu gering sind. Und so fing das an. Also Auslöser war, dass ich zugenommen habe, Haarausfall hatte, was schon auffällt, wenn man mehr Haare in der Haarbürste hat als sonst. Ich habe auch lange Haare. Das siehst du, die Hörer jetzt nicht. Und ich viel müde war. Also ich bin im Ruhezustand eingeschlafen direkt.
Also nicht das normale Müde, das man so hat.
Nee, nicht das normale Müde, wo man ein bisschen rumgeht, sondern im Ruhezustand bin ich eingeschlafen. Und ich hatte Konzentrationsschwierigkeiten. Ja, also wenn ich es jetzt nachträglich beschreibe, fühlt sich das an, als hätte man so Nebel im Kopf. Man ist einfach träge, das Gehirn funktioniert einfach nicht so richtig, wie man das gewohnt ist.
Ja, jetzt haben wir ja schon mehrmals Hashimoto erwähnt. Das sollten wir mal erklären, ne? Du hast auch TSH, T4 und sowas erwähnt. Wollen wir mal anfangen, was ist denn das für eine Krankheit, Hashimoto? Klingt ja so japanisch.
Genau, also es ist eine chronische Entzündung der Schilddrüse. Und die kann unterschiedliche Verläufe haben. Also wahrscheinlich haben einige auch schon mal was von der Überfunktion und der Unterfunktion der Schilddrüse gehört. Und bei der Hashimoto ist es eben so, dass diese Überfunktion und die Unterfunktion sich immer regelmäßig abwechseln. Also die Unterfunktion, da funktioniert die Schilddrüse einfach nicht mehr so gut. Also ja, eben eine Unterfunktion. Und bei der Überfunktion schüttet sie zu viele Hormone aus.
Also es ist die Schilddrüsenhormone, die haben ja Einfluss auf wahnsinnig viele Prozesse, Vorgänge im Körper. Ne? Also Energiestoffwechsel gehört dazu, deswegen bist du ja auch eingeschlafen wahrscheinlich.
Ja, und auch die Regulation der Körpertemperatur. Also wenn man eine Überfunktion hat, merkt man das häufig, weil man viel schwitzt. Das ist dann ähnlich wie bei biologischen Frauen in der Menopause, dieses ständige Aus- und Anziehen oder diese Hitzeschübe, das ist dann auch wenn man noch jünger ist. Bei einer Unterfunktion eben das Frieren, ständige Frieren, Kälteempfindlichkeit eben, ja.
Ja, genau. Und es ist ja relativ einfach, kann man sich vorstellen. Es gehört ja zu den Autoimmunerkrankungen, Der Hashimoto, ne? Also es gehört ja zu den Autoimmunerkrankungen. Das heißt also, das eigene Immunsystem fängt an, die Schilddrüse anzugreifen, fängt an, die Schilddrüse zu zerstören. Und es kommt dann zur Eröffnung von Zellen und dadurch kommt es eben zu einer Überfunktion, weil plötzlich auf einmal große Mengen an Schilddrüsenhormonen frei werden durch die Zerstörung der Zellen. Und auf Dauer fehlt dann einfach, ne? Dann fehlen die Hormone, weil ja die hormonproduzierenden Zellen abnehmen. Die sind tot, die nehmen ab und das Ganze, ja, wie ist die Prognose? Hört das irgendwann auf oder?
Also was noch wichtig ist, ist, dass sie meist erst größer wird. Also weil das Gewebe, was noch da ist, natürlich die Funktion steigert. Das heißt, man merkt es dadurch, dass es sich so, die Schilddrüse sitzt ungefähr am Kehlkopf, ist so wie so ein Schmetterling geformt vom Organ her. Und man merkt, dass es immer sich da drauf drückt. Also viele räuspern sich viel, das hatte ich auch. Man hat einen Hustenreiz, also schwillt erst an. Und irgendwann kann auch das gesunde Gewebe, was noch da ist, das nicht mehr abpuffern. Also weil es zu viel wird. Und dann dreht es sich halt um. Dann geht es in die Unterfunktion, dann wird weniger Hormone gebildet. Und man kann das auf dem Ultraschall auch gut sehen, dass sie erst vergrößert ist und dann eben vom Volumen immer weiter abnimmt. Und du hast jetzt nach der Prognose gefragt, es ist nicht heilbar. Also manche sagen das, also rede ich vielleicht nachher nochmal drüber. Es gibt viele Leute, die einem viel dazu sagen. Aber an sich, man kann nur versuchen, den Prozess zu verlangsamen. Und ich habe es nochmal rausgesucht. 4 von 1000 biologischen Frauen sind betroffen, 1 von 1000 biologischen Männern. Also schon eher bei den biologischen Frauen verortet, aber es ist ja generell mit den Autoimmunerkrankungen so, genau.
Ja, Ja, also über dieses Thema der Autoimmunerkrankungen hatte ich hier auch schon mal in einer früheren Folge gesprochen mit meinem Freund Karl Lingenfelder. Und wir haben eben auch konstatiert, dass häufig bei den, dass das so ein Oberbegriff ist für viele Krankheiten, deren Ursache man noch gar nicht so genau kennt. Und Diabetes gehört ja auch dazu. Und das ist aber wohl, wir gehen davon aus, dass eines Tages man nicht mehr von Autoimmunerkrankungen spricht, sondern wenn man die Ursache verstanden hat, zum Beispiel durchlässige Darmwand, die nicht mehr filtert oder so, kann eben auch zu Autoimmunerkrankungen führen, weil plötzlich Moleküle in den Körper kommen, die da nicht zu suchen haben. Und dann werden Immunreaktionen ausgelöst. Und ansonsten ist es ja gar nicht zu verstehen, warum der Körper plötzlich anfängt, sich selber zu zerstören.
Genau, als ich mich da auch mehr mit beschäftigt habe, also als die Diagnose gestellt wurde, ist es üblich, dass die Ärztin oder das ärztliche Personal eben das TS4, also supplementiert durch Tabletten. Man wird dann eingestellt und nimmt halt dann einfach, um Zitat zu sagen, einfach weiter diese Tabletten, die werden immer weiter gesteigert und irgendwann, ja, schaut man halt.
Ja, in der Anfangsphase ist das ja immer schwer einzustellen, weil es, wie du schon sagtest, rauf und runter geht. Und ich kenne Endokrinologen, die dann hinter vorgehaltener Hand sagen, sie sind eigentlich ganz froh, wenn die Schilddrüse vollkommen ausgebrannt ist und überhaupt nicht mehr produziert, weil dann beginnt die ruhige Zeit, dann kann man in Ruhe die richtige Menge an Hormonen einstellen, kann die Patienten darauf einstellen, auf die richtige Dosis und dann ist erstmal Ruhe. Ja, und bei dir, also ist das gleich erkannt worden oder wie war der Weg?
Also dadurch, dass ich eben halt die Bauchspeicheldrüsenentzündung hatte, hatte ich immer einen Hausarzt, Ärztin mit einem Fach, also Innere,
ja,
also Internist. Ja, Internistin, ja. Genau. Also und dadurch wurde das sehr schnell erkannt, weil der Arzt eben darauf den Fokus schon hatte. Mhm. Das heißt, er hat direkt einen Ultraschall gemacht, um festzustellen, ob ich Knoten in der Schilddrüse habe. Das kann auch manchmal ein Auslöser sein, war es nicht. Und dann hat man eben ein Blutbild gemacht und er hat eben auch direkt die Antikörper mitgetestet, die wichtig sind für die, um zu sagen, dass es eine Hashimoto ist. Und die Antikörper entstehen dadurch, dass es halt eine Fehlregulation ist. Genau, und dadurch wird es relativ schnell erkannt. Genau.
Ja, und ist ja inzwischen auch wohl ziemlich häufig, du hast ja schon Zahlen genannt.
Genau, und weil wir eben bei der Bauchspeicheldrüse vermutet haben, dass es an dem Epstein-Barr-Virus liegt, habe ich mich dann noch weiter eingelesen. Und wie gesagt, also es gibt super viele Leute, die unterschiedliche Meinungen zu dem Thema Schilddrüse haben und warum das entsteht und warum nicht. Und manche versprechen einem, das zu heilen, wenn man das eine Medikament nimmt. Und welches Buch ich ganz gut fand, war Heile deine Schilddrüse. Es ist so ein grünes von Anthony, ich weiß den Nachnamen gerade nicht. Und da stand eben...
Können wir ja in die Shownotes reinschreiben.
Genau, gute Idee. Und da stand eben drin, dass das Epstein-Barr-Virus, wenn es den Körper befällt, eben sich in bestimmte Organe zurückziehen kann und dadurch erstmal quasi nicht auffällig ist mit Symptomen und die Virenhüllen dann aber in den Organen zurückbleiben. Und genau, jetzt ist die Frage, war erst die Bauchspeicheldrüse entzündet oder die Schilddrüse? Das kann ich nicht so genau sagen. Jedenfalls war beides halt entzündet bei mir.
Mhm.
Und ja.
Das hört sich ja eigentlich ganz gut und glatt an, nicht? Du bist hingegangen, die haben es diagnostiziert. Was macht denn die Schulmedizin noch so, außer dich einzustellen auf einen bestimmten Hormonspiegel, den Medikament mitzugeben? Gibt es da noch irgendwas? Bieten die noch irgendwas an? Oder ging es dir damit dann gut? War alles okay?
Also sie sagen einem einfach, nimm mal das L-Thyroxin, dann geht es dir schon besser. Mhm. Dann wirst du auch sehen, das ist auch so ein Thema, was man biologischen Frauen eher zuschreibt, dann wirst du auch schon abnehmen, weil durch die Unterfunktion nimmt man meistens auch zu. Dann wirst du schon abnehmen, dann geht es dir ja besser.
Mhm.
Dann bist du nicht mehr müde, dann kannst du dich wieder konzentrieren. Nimm mal ruhig weiter das L-Tyroxin, dann ist alles gut. Also das ist das, was sie machen. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann ist es so, dann ist bei der Schilddrüse, so wie bei immer, wenn es um Gesundheit geht, eben nicht nur die körperliche Ebene wichtig, sondern auch die psychische. Und auf die sprechen sie meist nicht an. Also es ist ja kein ganzheitlicher Blick, sondern wird dann geguckt, was können wir gegen diese eine Sache machen? Und dann macht man das. Und entweder ist man dann so wie ich, dass man sich damit beschäftigt, auseinandersetzt, sich einliest. Deswegen sitze ich auch jetzt hier, weil ich es getan habe. Aber genau, da ist ja jeder Mensch unterschiedlich. Und ich habe es eben gemacht, weil es meine Eltern mir das auch so immer beigebracht haben, dass die Gesundheit ein sehr wichtiges Gut ist und es wichtig ist, darauf zu gucken.
Und dass es sich lohnt, auch selber was zu tun, ne?
Genau. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und eben dieses Buch gefunden und dann selber einen Arzt aus der Naturmedizin, wo wir dann gemeinsam, mein Vater hat mich auch letztens gefragt, was denn gut war, was mir denn geholfen hat auf dem Weg. Und das war auf jeden Fall das eine, sich mit dem Epstein-Barr-Virus auseinanderzusetzen und zu schauen, was kann man dagegen tun. Ich kann dir nicht sagen, womit wir es ausgeleitet haben, aber ich musste so 40 Tage lang, haben wir versucht, die Virenhüllen auszuleiten und danach habe ich auf jeden Fall eine Verbesserung gemerkt.
Ja.
Und am Anfang war es ja noch so, ich habe erzählt, ich hatte die Bauchspeicheldrüsenentzündung mit 2012, habe ich 8 Jahre lang meine Ernährung eben angepasst und gar keinen Alkohol getrunken, nichts Fettiges, also fettarm gegessen, wenig Kaffee, wenig Orangensaft. Und all das war natürlich die ersten 3 Jahre auch, also die Zeit von der Diagnose der Schilddrüsenentzündung in 2015, das habe ich ja weitergemacht, 5 Jahre lang noch. Von dem her war die erste Zeit, also die ersten 5 Jahre, meine Schilddrüsensupplementierung mit L-Tyroxin sehr stabil.
Ja, und würdest du das jetzt jedem raten, dass sie genau das machen sollen, auf Alkohol verzichten und so weiter? Oder gibt es das gar nicht? Muss das jeder für sich herausfinden?
Also bei Alkohol würde ich schon sagen, ja. Das zu reduzieren ist auf jeden Fall sehr wichtig, weil die Schilddrüse direkt darauf reagiert. Also man spürt es. Also ich spüre das, wenn ich Schübe bekomme. Und das, was ich auf jeden Fall jemandem raten kann, ist, den eigenen Weg zu finden, zu schauen, was für einen selber gut ist und eben den Körper zu spüren und kennenzulernen, zu merken, wo sind die Grenzen. Also ich merke mittlerweile, wenn ich einen Schub habe, also Schub meine ich im Sinne von, dass der Abbau der Zellen sich erhöht, dadurch, dass ich einen Druck verspüre in meiner Schilddrüse und genau. Und dann kann ich gucken und eben zu schauen, wie kann ich dann gut für mich sorgen. Und jeder macht das unterschiedlich. Also in diesem einen Buch, dieses Grüne, Heile deine Schilddrüse, da stand dann auch drin, man soll Selleriesaft trinken und Sauerkrautsaft. Davon ist mir schlecht geworden. Also das ist jetzt nicht für mich das Geheimrezept. Und für andere vielleicht schon. Aber ich glaube, was ich jedem mitgeben würde, ist so den Blick nach innen richten. Was tut mir gut?
Ja. Gibt es es gibt ja so populäre Sachen, die sich rumsprechen unter den Patientinnen. Zum Beispiel Selen, zum Beispiel glutenfrei essen. Oder ist da irgendwas, wo du sagen würdest, ja, das könnte mit hoher Wahrscheinlichkeit jedem helfen oder jeder helfen?
Also was auf jeden Fall jedem hilft, ist ein umfassendes Blutbild zu machen, zu schauen, ist ein Eisenmangel da, der vielleicht auch Müdigkeit bewirken kann. Wie sieht es mit dem B12 aus? Ich selber esse wenig Fleisch, kaum Fisch, Omega-3. Also ein großes Blutbild zu machen und zu schauen, wie ist die Mineral- und Vitaminversorgung gerade da, wie ist da der Stand und dann gegenzusteuern. Bei Selen esse ich mittlerweile jeden Tag 2 Paranüsse und das ist für mich das, was gut funktioniert. Da muss aber jeder auch schauen, wie man das macht. Bei Jod, das ist umstritten. Und das ist nicht bei jedem Schilddrüsenpatientin ist das so, dass Jod unbedingt supplementiert werden muss. Bei mir schon.
Ja.
Auch Omega-3 nehme ich ein, weil ich eben keinen Fisch esse, aber die wenigsten kommen auf den richtigen Mineralwert. Also das auf jeden Fall.
Okay.
Und was ich auch empfehlen kann, ist, wenn man regelmäßig Sport treibt, ist es wichtig, auch Aminosäuren zu supplementieren, die wichtig sind, um das TS3 und dann wiederum das TS4 zu bilden.
Mhm.
Das mache ich auch.
Kannst du das nochmal erklären? So, wir hatten das ja schon, was L-Tyroxin ist, T3, T4 und sowas. Oder wir machen es gemeinsam.
Also L-Tyroxin, soweit ich weiß, ist das T4.
Ja,
klar, und das supplementiert man.
Genau.
Weil man das einfach zufügen kann und der Körper bildet dann aus T4 T3. Also das wird
genau. Also es ist eigentlich relativ, man muss gar kein Chemiker sein oder Chemikerin sein. Es ist relativ einfach. Dieses L-Tyroxin, das wird eben als T4 bezeichnet, weil da 4 Jodatome im Molekül sind, ganz einfach. Und eins muss weg, sonst wird es nicht aktiv. Erst wenn ein Jodatom wegkommt, dann sind wir bei T3. 4 minus 1 sind 3, relativ einfach. Und dann, das ist die wirksame Form. Und was häufig nicht bedacht wird, glaube ich, dass man eben auch verschiedenste Stoffe im Körper braucht, um aus T4 T3 zu machen. Das ist ja nicht so einfach mal eben. Und wenn du da mit einem dieser Stoffe schlecht versorgt bist, dann geht es eben nicht.
Ja, und deswegen, ja, bei den Aminosäuren, das habe ich auch sofort gemerkt, als ich die supplementiert habe. Aber das, wie gesagt, das alles hat mir auch nicht mein Arzt empfohlen, sondern ich habe dann selber nochmal einen Naturmediziner aufgesucht, der den Fokus darauf gelegt hat. Ne? Aber
ja, wie
gesagt, was ich auf jeden Fall allen Patientinnen da draußen mitgeben möchte, ist, findet euren Weg und es ist auch in Ordnung und gut, auf sich selber zu hören. Und leider muss man sich dann häufig bei SchulmedizinerInnen selber durchsetzen und sagen, ich möchte das jetzt so machen oder eben, genau,
ja.
Aminosäuren und supplementieren, weil man das gelesen hat.
Ja, weißt du auch, welche Aminosäuren? Gibt es da einen Schwerpunkt?
Also ich nehme Aminosäurenkomplex.
Ja, gut, also es gibt ja die, man braucht ja ungefähr 21 oder 22 Aminosäuren braucht der Körper, davon kann er diverse selber herstellen und die essentiellen, die muss er eben zuführen. Na, und die sollen es sein, denke ich. Das ist relativ einfach, da gibt es auch entsprechende Präparate. Und ja, Selen hast du gesagt, aus Paranüssen, das ist, da bin ich nicht so ein Fan von, aber das ist auch individuell. Weil ich bin eher ein Fan von Natriumselenit einfach, weil ich denke, das ist relativ einfach einzunehmen. Und Paranüsse haben eben manchmal auch ein Problem von Quecksilberverunreinigung, aber das muss jeder selber entscheiden. Beim Omega-3, was nimmst du da? Nimmst du ein Algenöl oder?
Ich nehme Algenkapseln.
Algenkapseln, ja.
Genau, also die veganen Kapseln. Ja.
Ja.
Und zum Beispiel auch noch so ein Ding ist, dass ich für mich festgestellt habe, dass es gut ist für mich, wenig Zucker zu essen. Also ich esse keine Süßigkeiten, keine Chips, nichts. Diese Fertiggerichte oder so auch nicht.
Mhm.
Klar, wenn man in die Mensa geht als studierende Person, dann ist manchmal ein bisschen schwierig, aber das mache ich auch nicht jeden Tag, nur manchmal. Und das habe ich für mich festgestellt. Was ich auch festgestellt habe, ist, du hattest eben glutenfreie Ernährung angesprochen. Weizen, es tut mir auch nicht gut.
Mhm.
Also merke ich auch, kriege ich einen Blähbauch. Deswegen.
Stellst du da eigentlich einen Unterschied fest oder kannst du das sagen? Es gibt ja Bäcker, die sagen, das liegt eigentlich nur daran, dass der Sauerteig nicht lange genug steht. Wenn der über viele Stunden, Tage sogar die Möglichkeit hat zu stehen, dann wird diese Teigruhe, dann wird das Gluten so abgebaut, dass da keiner mehr Beschwerden hat. Hast du da mal irgendwas, eine Erfahrung zu gemacht?
Ja, also gut ist gutes, hochwertiges Sauerteigbrot ist auf jeden Fall leichter bekömmlich für mich.
Mhm.
Und zu den Ernährungsweisen.
Und schmeckt auch noch gut, ne?
Ja, das schmeckt super lecker.
Ja.
Und vor allem, wenn noch andere Körner mit drin sind. Aber zu den Ernährungsweisen sagt auch jeder was anderes. Also ich habe jetzt gehört, man soll antientzündlich sich ernähren, was bedeutet wenig Milchprodukte, wenig Fleisch.
Ich bin ja ein großer Fan der Ernährungsdocs und stelle immer wieder fest, es läuft immer auf das Gleiche hinaus.
Ja.
Wenig Fleisch, wenig Alkohol, wenig Kohlenhydrate, auf gar, wenn eher komplexe Kohlenhydrate, nicht wenig Zucker und so. Es ist schon langweilig, ne? Aber relativ einfach. Aber es hilft bei vielen Erkrankungen.
Genau, und was für mich richtig gut funktioniert, ist die ketogene Ernährung.
Mhm.
Aber das habe ich für mich halt festgestellt, deswegen ich möchte hier keine Werbung machen, aber ich habe einfach für mich festgestellt, dass das gut funktioniert und es mir, wenn ich das mache, gut geht. Andersrum, was ich auch festgestellt habe, ist, wenn ich zu streng bin und mir zu viel verbiete, dann geht es meiner Psyche nicht so gut.
Okay.
Das heißt, ich mache es immer nur.
Klingt ja auch sonst, klingt ja auch für junge Leute so ein bisschen freudlos, ne?
Ja.
Gut, Ausnahmen, glaube ich, sind immer mal möglich. Das muss man aber spüren.
Ja, deswegen auch nochmal so ein Appell, nachsichtig mit sich selber zu sein und zu schauen, wo sind die eigenen Grenzen. Und ich habe festgestellt, 2 Wochen kriege ich gut hin, meine Ernährung zu umzuändern. Und ich gucke, manchmal habe ich halt Cravings. Dann esse ich 2 Wochen lang nur Spinat. Scheinbar braucht mein Körper dann irgendwas, was in Spinat drin ist. Musst du mir mal sagen, was da drin ist.
Ja, kein Eisen, wie man immer denkt. Also der Eisengehalt von Spinat ist relativ niedrig. Das war früher ja immer so ein Mythos, wenn die Kinder das dann ihren Spinat nicht essen wollten, dann haben die Mütter gesagt, da ist aber Eisen drin. Ja, aber Folsäure ist auf jeden Fall. Je nachdem, wie man es gekocht hat und zubereitet hat, aber Folsäure ist drin und einige B-Vitamine.
Ja, die supplementiere ich auch.
Ja.
Und sonst, was mir auch gut getan hat, ist eben, meinen Stress zu reduzieren. Das hatte ich eben schon mal angesprochen, dass ich das merke, wenn ich Stress habe, dass meine Schilddrüse anspringt. Und da zu schauen, was einem gut tut. Das sind nicht unbedingt nur Ernährung, sondern was tut einem sonst noch gut, auch mal zu Veranstaltungen nicht zu gehen. Also eine Freundin von mir sagt immer, Joy of Missing Out, also bewusst mal was abzusagen, wenn man merkt, das wird zu viel.
Mhm.
Und nicht über die eigenen Grenzen dauernd rüberzugehen und rübergehen zu lassen, sondern zu sagen, nee, heute ist halt einfach nicht so ein guter Tag.
Ja, da wird man sowieso immer gelassener. Ich erinnere mich gut daran, dass ich als Schüler es unerträglich fand, wenn ich nicht wusste, was ich Freitagabend oder Samstagabend machen sollte und nicht irgendwo eingeladen war oder mit Freunden verabredet war. Das hat mir schon mächtig Stress gemacht. Und heute bin ich wirklich auch mal froh, wenn ich freitags dann oder samstags zu Hause sein kann.
Ja. Und als junger Mensch denkt man immer, ja, feiern gehen ohne Alkohol oder so, das macht ja nicht so viel Spaß. Aber zum Beispiel, ich gehe schon einmal im Monat zu Trans feiern. Und ich habe mittlerweile einen Freundeskreis gefunden. Wir gehen meist zu dritt und wir trinken alle drei nicht. Und das macht super viel Spaß. Und wir bleiben auch immer richtig lang. Also wir tanzen dann auch von 12 bis 6. Und
also wenn man noch ein paar andere Leute hat, geht das. Aber wenn alle um einen herum betrunken sind, dann macht das für mich überhaupt keinen Spaß.
Nee, mir auch nicht.
Da sind so viele Wiederholungen und irgendwann findet man das auch gar nicht mehr lustig, worüber andere sich dann totlachen.
Nee, auf jeden Fall, ja.
Ja. Aber das ist wie immer, also als ich jung war, da habe ich gerne den Preis bezahlt, das ist mir nach so einem Alkoholabusus, nach viel Alkohol am nächsten Morgen schlecht ging und ich mit Kopfschmerzen aufwachte, aber das war mir die Sache dann wert gewesen. Und ich merke aber inzwischen, dass mir der nächste Tag, wenn der nächste Tag versaut ist, das ist mir der Abend dann nicht wert. Und man kann auch lustig sein, ne, wenn man nichts trinkt.
Ja, und eine Sache, die ich noch mitgeben möchte, mir wurde, weil ich auch ja eine biologische Frau bin, von meinem Arzt sehr viel Angst gemacht und sehr viel Druck ausgeübt, dass wenn ich mal Kinder haben möchte, meine Schilddrüse gut eingestellt werden muss und weil es zu Fehlbildungen kommt, und das hat mir sehr viel Angst gemacht, sehr viel Druck gemacht. Und jetzt bin ich bei einem ziemlich guten Gynäkologen und der hat mir den kompletten Druck genommen und gesagt, es gibt so viele Menschen, die gerade Schilddrüsenprobleme haben oder auch einen Jodmangel haben, dann hätten wir ja richtig viele Fehlbildungen. Ja. Und er hat mir den Druck genommen und gesagt, machen Sie sich mal keine Sorgen, wenn man gut betreut ist, kriegt man alles hin. Mhm. Und das möchte ich eben auch nochmal betonen, es ist, man bekommt es schon hin. Und man kann auch,
Hast den Faden verloren. Kein Problem. Den finden wir gleich wieder. Du hattest vorhin, als wir uns unterhalten haben, bevor die Mikros an war, nochmal gesagt, dass du nicht mehr so leicht den Arzt wechselst jetzt, ne? Den Hausarzt. Woran liegt das? Wieso?
Also zum einen ist auch das Vertrauen, dass ich immer schon auch gucke, wie geht dieser Mensch eben damit um, wenn ich sage, ich habe eine chronische Schilddrüsenentzündung, also die Hashimoto. Wie reagiert die Person darauf, wenn ich dann sage, hey, mit 17 hatte ich halt eine akute Bauchspeicheldrüsenentzündung? Und wie ist der Fokus? Und was ich schon festgestellt habe, ist, dass gerade was die Schilddrüse angeht, wenn man einen Arzt hat oder Ärztin mit einem Fokus auf die Innere, dass da nochmal ein anderer Blick für da ist. Mhm. Und genau, und jetzt, ich hatte eben erzählt, ich habe den Arzt gewechselt und dann gab es Probleme mit meinem L-Thyroxin. Also ich nehme das, kann jeder, manche sagen, man braucht das irgendwann nicht mehr nehmen. Also ich nehme es. Und man darf eben nicht so leicht die Marke wechseln. Also es ist ziemlich schwierig. Und deswegen ist das immer mit sehr viel Stress verbunden. Wenn man es denn mal macht, muss man auch regelmäßig dann wieder Blutbild und so machen, Bluttests. Jedenfalls ist es wichtig, dass da auf dem Rezept auch die Marke beisteht und die Apotheke nicht irgendein günstiges Medikament nimmt, sondern
dass der Arzt den Austausch des Medikaments ausschließt. Das kann er ja ankreuzen auf dem Rezept.
Genau, und das war eben nicht der Fall. Und dann stand ich halt in der Apotheke und die haben gesagt, hier steht es nicht drin. Welches nehmen Sie denn? Dann durften sie mir das nicht rausgeben, weil es da nicht drin stand, explizit, dass eben das ausgeschlossen ist. Und also Geschichten, also allein auch, dass man regelmäßig einen Ultraschall machen muss, weiß nicht jeder, dass es wichtig ist, vielleicht nochmal einen Radiologen dazu zu nehmen, um zu schauen, wie klein oder groß ist die Schilddrüse, sind wirklich Knoten drin oder nicht. Mhm. Also es sind viele Dinge, die nicht immer mitgedacht werden und manchmal das auch anstrengend ist, das immer alles selber mitzudenken.
Ja, ich finde das total spannend. Also das berichten ja viele Patienten, dass sie, obwohl ja die Präparate wirkstoffgleich sind, die gleiche Menge an Wirkstoff drin sind, chemisch auch kein Unterschied besteht zwischen den Austauschpräparaten, zwischen den Generika und dem Originalpräparat. Und trotzdem berichten Patienten darüber, dass sie das mit dem einen gut klarkommen und mit dem anderen nicht. Ist das Quatsch? Ist das reine Psychologie? Ist das einfach nur die Packung? Es gibt ja auch so, in der Pharmaindustrie sagte man immer, wenn du die Farbe der Packung tauscht, dann kann das auch schon Auswirkungen haben. Das wäre natürlich eindeutig psychisch. Ne? Aber ist das bei deinem Schilddrüsenpräparat, was glaubst du, ist das psychisch?
Also ich kann es nicht so genau sagen, weil in der Zeit, wo ich eingestellt wurde, gab es Lieferschwierigkeiten mit meinem ein Medikament. Und deswegen wurde das schon am Anfang relativ umgeändert. Und seitdem habe ich immer die gleiche. Deswegen kann ich dir das gar nicht sagen, weil am Anfang das alles sehr ungewohnt und schwierig war. Also vielleicht war es gut, dass das direkt am Anfang war. Und wie gesagt, die ersten 5 Jahre hatte ich keine Dosissteigerung, war ich stabil. Danach gab es eine, da hatte ich aber auch extremen Stress, da gab es dann Prüfungszeit und dann im Master gab es jetzt auch nochmal zur Prüfungszeit eine Dosissteigerung, aber wie gesagt.
Das kann auf jeden Fall eine psychische Ursache haben, dass man aber Angst hat, das andere Medikament wirkt nicht so gut. Aber ich bin ganz sicher, dass das viel mehr ist, dass das auch die Galenik ist zum Beispiel. Wie löst sich das auf? Wie klein ist das? Wie ist das pulverisiert? Ist das gut gemischt worden? Und ist es homogen? Da gibt es viele Möglichkeiten in der Herstellung, die man anders machen kann. Oder andere Hilfsstoffe zum Beispiel, da wird gar nicht drauf geachtet.
Ja, also ich weiß, dass es immer gesagt wird, dass allein auch schon eine Umstellung, natürlich, weil es ein anderes, also für den Körper ja auch schon eine Umstellung.
Ja, es gibt sicherlich Menschen, bei denen ist es egal, die können verschiedene, von verschiedenen Herstellern etwas einnehmen und andere sind da sensibler. Das ist ja wie mit allen Sachen, ne? Der eine kann nicht schlafen, wenn der Strom fließt im Haus und der andere stellt das alles aus. Das muss jeder individuell entscheiden. Ja. Gibt es noch irgendwas, was du den Hörern, Hörerinnen mitgeben willst?
Ja, also dass man nochmal, ich glaube, da spielt der Alkohol eben auch rein, dass man versucht, antientzündlich Dinge zu machen. Also ich habe auch eine Weile Kurkuma und Ingwer genommen mit so einem, oder ich trinke jetzt regelmäßig Kombucha oder fermentierte Sachen, also ja, dass man guckt, dass man auf so vielen Ebenen, also erstmal auf dem antientzündlich heißt ja immer, dass man auf der Zellebene den Stress reduziert, dann eben für den Körper den Stress reduziert und eben auch für die Psyche, also das, was ich sagen möchte, ist eben, dass das viele Ebenen sind. Ich glaube, da ist die chronische Schilddrüsenerkrankung, also Hashimoto, nicht nur die einzige Sache, sondern bei vielen Erkrankungen musst du auf ganz viele unterschiedliche auf vielen unterschiedlichen Wegen arbeiten.
Ja.
Und das möchte ich einfach nur mitgeben.
Ja, die chronische Entzündung, die läuft ja manchmal auch fast unsichtbar ab. Die ist also ruhig, silent inflammation, sagt man ja. Und es ist auf jeden Fall gut, also antientzündliche Stoffe zu sich zu nehmen. Großes Thema, was wir auch schon hier angesprochen hatten, ist das Mikrobiom. Hast du da irgendwelche Erfahrungen? Hast du schon Probiotika genommen, Präbiotika oder irgendwas?
Ja.
Ja.
Also, ich nehm das immer provisorisch wenn ich musste jetzt zweimal operiert werden, weil ich mir was gebrochen hatte. Einmal. Da habe ich es schon vorsorglich genommen. Und wir haben auch eine umfassende Darmsanierung gemacht. Da habe ich dann auch 3 Monate lang, glaube ich, glutenfrei gegessen, keine Milch und eben meinen Darm saniert.
Ja.
Und das war schon hilfreich. Also weil der Darm eben schon viele Auswirkungen haben kann, sagt man ja auch. Manchmal auch das zweite Gehirn. Auf jeden Fall wichtig für die Immunreaktionen. Das habe ich schon auch gemacht. Und eben, jetzt weiß ich, dass es wichtig ist, darauf zu gucken. Und wenn ich eine OP habe oder haben würde, dann nehme ich provisorisch das schon ein.
Ja, Probiotika sind ja ein ganz spannendes Thema. In einer meiner ersten Podcast-Folgen hatte ich mich schon mal kritisch geäußert. Also ich glaube sehr an die Bedeutung des Mikrobioms. Aber ich glaube, es macht mehr Sinn mit Präbiotika, dem Körper die Chance zu geben, sich eine gesunde Magen-Darmflora wieder selber zu bilden. Ich glaube, in Kapselform ist es einfach zu wenig. Aber vielleicht habe ich irgendwann hier mal einen Gast im Podcast, der mich vom Gegenteil überzeugt. Ich habe ja die Wahrheit nicht gepachtet.
Ja, ich hatte auch Pulver genommen und wir hatten eben in der Zeit, die 3 Monate lang, auch die Ernährung komplett, ich sag immer, runtergefahren, gefastet.
Ja, das klingt interessant. Ich glaube, einen Punkt wolltest du noch erwähnen, Thema Stichwort Depression.
Genau, also dass eben die Symptome, wenn man eine Schilddrüsenerkrankung haben kann, eben die Psyche betreffen und die Symptome ähnlich einer Depression sein können durch diesen Nebel, den ich ganz am Anfang mal gesagt hatte, oder Konzentrationsschwierigkeiten, dass das eben Symptome depressiver Art haben kann, dass dann nicht immer auch eine Depression dahinter steht, sondern eben eine Schilddrüsenerkrankung. Also entweder eine Unterfunktion oder Hashimoto. Und was auch noch wichtig ist, dass eben auch diese Konzentrationsschwierigkeiten und Gedächtnisschwierigkeiten so eine sogenannte Pseudodemenz oder eine sekundäre Demenz sein können, eben aber keine Demenz ist, also dass es durch die nicht gut funktionierende Schilddrüse ausgelöst wird. Ähnlich ist es mit Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, einschlafende Hände, hatte ich auch, eine stärkere Regel, bei biologischen Frauen wichtig.
Ja.
Ödeme, ja, alles ja. So Dinge, die auf eine Schilddrüsenerkrankung, die dahinter steht, die aber andere Erkrankungen sein können. Und deswegen haben, glaube ich, viele Menschen, die eine Schilddrüsenerkrankung haben, auch so eine Odyssee hinter sich mit auch vielleicht falsch gestellten Diagnosen oder ja, Zuschreibungen wie zum Beispiel Panikattacken oder eine Depression. Und eigentlich ist es aber eine Schilddrüsenerkrankung. Und genau, da ja, auch nicht den Mut zu verlieren.
Eigentlich bräuchten wir bei der Medizinerausbildung so einen eigenen Studiengang für so die Generalisten. Ne? Das ist ja so ein bisschen verloren gegangen, diese Zusammenhänge. Es gibt ja Spezialisten und wir unterteilen das ja im Krankenhaus. Dann gibt es verschiedene Abteilungen und erster Stock Herz, zweiter Stock Leber. Und dadurch sind die Zusammenhänge verloren gegangen, ne? Der Blick aufs Ganze. Aber es geht eben auch nicht anders, weil es so viel Wissen gibt im Einzelnen so über die Leber oder über das Herz. Das kann eben ein einziges Hirn nicht alles verarbeiten. Aber es wäre vielleicht gut, wenn wir so Generalisten unter den Ärzten hätten, so einige, die nicht so in der Tiefe so gut sind, aber die Zusammenhänge erkennen. Und sowas bei den Depressionen, das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
Ja, so ein ganzheitlicher Blick. Mhm. Und vielleicht ist es auch noch wichtig, wenn man selber Symptome hat, dass man feststellt und in sich reinhört, was das sind, das alles für Symptome. Und wenn man eben gefragt wird, haben Sie zugenommen, dass man dann eben auch sagt, ja, aber ich habe auch Haarausfall zum Beispiel. Also, dass man selber auch für sich einsteht.
Mhm. Ja, super. Ich finde es total spannend und ich glaube, wir können immer noch weiterreden. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir nicht zu lang werden sollten. Und ich finde es unheimlich schön, dass du so offen warst, dass du so offen mit deiner Erkrankung umgegangen bist und viele daran teilnehmen lässt. Und ich denke, dass viele davon profitieren werden, von dem, was du gesagt hast. Herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst.
Danke, dass ich hier sein durfte.
War sehr schön. Wir können es jederzeit wiederholen. Mach's gut, Roberta.
Tschüss.
Tschüss.